Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Medien haben immer das Problem des Gewöhnungseffektes, dass Probleme irgendwie beliebig sind, ein Gefühl erzeugen, alles doch schon mal gehört zu haben. Raketenangriffe, Terroranschläge, Klimakatastrophen, gerade wenn es um belastende Themen geht. Auch über die Verhaftungen von Journalistinnen und Journalisten in Russland haben wir hier schon sehr oft berichtet, über Evan Gershkovich zum Beispiel letzte Woche. Aber nicht zu berichten über diese Übergriffe würde nicht nur die Opfer und deren Angehörige entwürdigen, es würde in diesem Fall auch nicht zuletzt das russische Narrativ weitererzählen vom angeblich so freien Land, in dem niemand was zu befürchten hat, wenn er nur rechtschaffend ist. Also, sprechen wir über den aktuellen Fall. Es geht um die Journalistinnen Antonina Faworskaya und Alzu Komarscheva, die übrigens schon seit Oktober, letztere, 2023 in Russland im Gefängnis sitzt. Sie soll eine ausländische Agentin sein, was ja vielen ausländischen Journalistinnen und Journalisten vorgeworfen wird. Florian Kellermann ist Korrespondent in Moskau und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, woran die beiden Journalistinnen gearbeitet haben.
Ja, das sind sehr unterschiedliche Fälle. Also bei Antonina Faworskaya, sie war ja Berichterstattende für eine Nachrichtenagentur, vor allem Nachrichtenagentur SOTA Vision. Und sie hat eben sehr genau verfolgt, wie die Prozesse gegen und auch von Alexei Nawalny verlaufen sind. Sie ist immer wieder hingefahren zu diesen Prozessen, dieses russischen Kreml-Kritikers, der inzwischen im Gefängnis verstorben ist. Und hat dann natürlich auch über seine Beerdigung berichtet, mit den Menschen gesprochen, die dabei waren. Und sie hat auch einen Film vorbereitet über diese Kleinstadt Kharab am Polarkreis, wo sich die Strafkolonie befindet, in der Nawalny gestorben ist. Also dieses Engagement, um darüber zu berichten, das war das eine, sicher, was sie angekreidet wird. Das andere ist schlicht und ergreifend auch das Medium, SOTA Vision. Das ist auch dem Kreml insgesamt ein Dorn im Auge.
Die andere Journalistin, die mittlerweile schon länger in Haft sitzt, das ist Alzu Komarscheva. Und ihr wird vorgeworfen, eine ausländische Agentin zu sein. Können Sie noch mal erklären, wie Russland, wie das Regime dieses Label ausländischer Agent benutzt und möglicherweise auch als Vorwand benutzt, um Menschen zu inhaftieren?
Ja, das ist ein relativ kompliziertes Gesetz, das mit den ausländischen Agenten. Und hier gibt es einen Präzedenzfall bei Alzu Komarscheva. Ihr wird vorgeworfen, dass sie sich nicht selber als ausländische Agentin zu erkennen und zu verstehen gegeben hat. Das ist neu. Das ist zum ersten Mal so passiert. Normalerweise funktioniert dieses Gesetz so, da werden andere Teile dieses Gesetzes hergenommen, dass das Justizministerium Journalistinnen und Journalisten auf diese Liste der ausländischen Agenten setzt und das nicht von ihnen verlangt, dass sie das machen müssen. Das ist natürlich etwas, ein Damoklesschwert, das über allen hängt, die noch nicht auf dieser Liste sind und eine erhebliche Beeinträchtigung für die, die da drauf sind. Denn das bedeutet, dass man sein Leben praktisch den Behörden offenlegen muss. Man muss also die ganzen Ausgaben, die man hat, darlegen, kann dann auch nicht mehr unbemerkt irgendwie berichten, verreisen. Und außerdem ist es auch sehr unangenehm, weil man überall, wo man was veröffentlicht, dieses Label auch mit angeben muss. Also, dass man ausländischer Agent ist, auch in sozialen Netzwerken zum Beispiel. Und der dritte Punkt, vor allem wenn jemand für staatliche Stellen arbeitet, aus staatlichen Strukturen kommt, wird sie kaum mehr mit einem reden, weil man eben dieses Stigma hat, ausländischer Agent, und da will sich niemand dadurch selber gefährden, dass er mit einem redet.
Dass vermehrt Journalistinnen und Journalisten nach der Präsidentschaftswahl verhaftet werden, das war ja auch ein bisschen befürchtet worden, nach dem Motto, jetzt wo ich meiner Macht mir wieder sicher sein kann, kann ich auch erstmal wieder schalten und walten, wie ich möchte, aus Putins Sicht. Gibt es da eine Strategie?
Es werden immer wieder Journalistinnen und Journalisten festgenommen, allerdings dann relativ schnell wieder entlassen. Grundsätzlich geht es einfach darum, dieses bei Faworskaya, das Medium SOTA Vision, zu schädigen. Das ist eine Nachrichtenagentur, die arbeiten, verdeckt. Das heißt, wenn sie sich irgendwo registrieren, zum Beispiel bei einer Gerichtsverhandlung, dann tun sie so, als würden sie zu einem anderen Medium gehören. Das wird von anderen Medien auch geduldet. Man weiß also nicht genau, wenn man Sotavision liest, wer da schreibt. Das will der Kreml und wollen die Behörden unbedingt herausfinden und wollen gegen dieses Medium vorgehen, weil das eben eigentlich die letzte unabhängige Agentur ist, die in Russland arbeitet.
Wie geht es insgesamt dem Journalismus in Russland, insbesondere natürlich dem kritischen Journalismus, wenn Sie beschreiben, dass so viele Journalistinnen und Journalisten in Haft sitzen und möglicherweise auch nachdem sie, wenn sie entlassen werden, auch mit Repressionen zu fürchten haben? Gibt es überhaupt noch kritische Berichterstattung?
Also in Haft sitzen laut Reporter ohne Grenzen Ende 2023 waren es 29 Journalistinnen und Journalisten. Ja, es gibt nicht mehr so viele kritische, unabhängige Journalisten in Russland. Man sieht es zum Beispiel auch an dem offenen Brief, der für die Freilassung von Faworskaya veröffentlicht worden ist. Die meisten, die da unterschrieben haben, die meisten Redaktionen, sind etwa 20, sind längst im Ausland. Nur noch 2 sind wirklich in Russland und außerdem noch einzelne Journalistinnen und Journalisten, die da die Unterschrift geleistet haben. Ja, es gibt in den Regionen noch formal unabhängige Medien. Allerdings berichten die dann auch extrem vorsichtig. Also man merkt schon, dass sie nicht reinste Kreml-Propaganda verbreiten, aber sie kritisieren zum Beispiel den Krieg in der Ukraine nicht. Die allermeisten landesweiten kritischen Medien sind entweder verboten oder ins Ausland ausgewichen. Sie haben teilweise noch Leute vor Ort, die für sie arbeiten, teilweise verdeckt. Aber sonst gibt's wirklich nicht mehr viel. Sotavision habe ich schon genannt als Nachrichtenagentur. Dann gibt's noch einige Internetprojekte, zum Beispiel einen YouTube-Kanal, der heißt NO Media Is Rassi. Das sind Leute der Novaya Gazeta, die inzwischen verboten ist oder schon länger verboten ist, die das machen, die da Filme drehen und auch Gespräche machen. Allerdings versuchen sie und müssen sie auch sich sehr vorsichtig verhalten. Und diese Gesetze, diese Gängelgesetze, die es gibt in Russland, einhalten, wonach man die Armee in Anführungszeichen nicht diskreditieren darf und keine Falschmeldungen über den Krieg in der Ukraine verbreiten darf. Also eigentlich keine objektive Information über diesen Krieg in der Ukraine und über die russische Armee geben darf. Nur eben das, was vom Verteidigungsministerium verlautbart wird. Der allermeiste russische kritische Journalismus passiert aus dem Ausland, wird in Russland aber schon auch wahrgenommen. Man sieht das an den entsprechenden YouTube-Kanälen, wie viele Menschen die abonniert haben und wie viele das dann auch sehen. Das sind dann schon Hunderttausende, wenn es um wichtige Themen geht.
Florian Kellermann, Korrespondent in Moskau für den Deutschlandfunk. Wir haben über die beiden Journalistinnen Antonina Faworskaya und Alzu Kormascheva gesprochen, die in Moskau inhaftiert sind. Und jetzt schauen wir nach Kuba. 3 Jahrzehnte ist es her, seitdem dort der erste tatsächlich konkrete Versuch unternommen wurde, eine unabhängige Presse und damit eine Alternative zum staatlichen Informationsmonopol zu schaffen und zu gründen. Geklappt hat es allerdings erst, als diese Angebote per Internet die Bevölkerung erreicht haben. Natürlich zum Unmut der Regierung. Die hat von Anfang an mit allen Mitteln versucht, diese neuen Medien zu unterdrücken. Peter Schumann berichtet.
Das kubanische Regime hat 2023 insgesamt 274 Aggressionen gegen Aktivisten und unabhängige Journalisten unternommen. Dazu gehören körperliche Angriffe von Staatsorganen, Abschalten von Telefon und Internet, willkürliche Verhaftungen, Hausarrest und längere Gefängnisstrafen.
Das meldete Mitte März Artikel 19, eine internationale NGO zur Verteidigung der Pressefreiheit. In Kuba war es bereits in der Vergangenheit riskant, unabhängig von der staatlichen Monopolpresse, kritische Informationen zu verbreiten. Zur Repression kam bei den ersten Versuchen eine technische Schwierigkeit. Luz Escobar, eine der bekanntesten unabhängigen Journalistinnen Kubas.
Früher brauchte man Papier zur Verbreitung von Informationen und deshalb gab es nur wenige unabhängige Stimmen.
Wie zum Beispiel Raul Rivero, ein Dissident, der vor 30 Jahren Kuba Press gründete. Er musste seine mit der Schreibmaschine verfassten Berichte über Telefon und Fax an den Exilsender Radio Martí in Miami übermitteln, der sie auf die Insel ausstrahlte. Sein Engagement hat er mit jahrelanger Haft bezahlt.
Diese Situation änderte sich erst 2008, als das Internet eingeführt wurde. Einen Anschluss erhielten zwar nur staatliche Institutionen und internationale Hotels, doch gewieften Journalisten gelang der Zugang. Die kritischen Stimmen vermehrten sich. Besonders erfolgreich war Joanny Sanchez. Sie schuf mit Hilfe der neuen Technik eine für Kuba neue journalistische Form kritischer Berichterstattung, den Blog.
Damit wurde sie auch international berühmt. Ihre Bekanntheit erlaubte es ihr 2014, zusammen mit ihrem Ehemann Renato Escobar 14 y Medio zu gründen, die erste unabhängige Tageszeitung Kubas im Internet. Sie erscheint auch heute noch. Die spätere Öffnung des Internets für die gesamte Bevölkerung vervielfältigte 2018 die Optionen. Verschiedene unabhängige Plattformen konnten sich ausbreiten, El Toque, El Esternudo oder Periodismo de Barrio, um kritisch über die Lebensverhältnisse, den wachsenden Widerstand und über die zunehmende Repression berichten. Sie boten, was es nie in dieser Fülle gab, Gegeninformation und unterliefen so das staatliche Meinungsmonopol. Auch die Bevölkerung verstand es ja bald, selbst aus den entferntesten Winkeln des Landes über die sozialen Medien ihre Meinung zu verbreiten. Die Realität Kubas, jahrzehntelang von den staatlichen Medien manipuliert, wird heute im Internet abgebildet. Als ich am 11. Juli 2021 eine lokale Demonstration in Havanna in Windeseile zu einem Volksaufstand im ganzen Land entwickelte, war dies nur über das Internet möglich. Die brutale Niederschlagung durch den Staatsapparat sowie die drakonischen Strafen für Hunderte von Teilnehmern wurden hier zuverlässig dokumentiert. Das Regime reagierte mit immer schärferen Maßnahmen gegen unabhängige Journalisten, wie zum Beispiel Luz Escobar.
Wie viele Kolleginnen und Kollegen wurde ich oft überwacht, willkürlich verhaftet, tagelang unter Hausarrest gestellt. Vom 11. Juli 2021 an sogar 17 Tage hindurch, immer wieder viele Stunden von der Staatssicherheit verhört und auf andere Weise bedroht.
Seither wurden die Strafen für den freien Journalismus noch weiter verschärft. Neue Artikel im Strafgesetzbuch verbieten seit 2022 die ausländische Finanzierung unabhängiger Medien, die ihre Existenzgrundlage war. Alle wichtigen Redaktionen sind deshalb ins Ausland abgewandert. Auch zahlreiche Journalistinnen und Journalisten, wie zum Beispiel Camila Acosta.
In den beiden vergangenen Jahren haben die wachsende Verfolgung und Repression die meisten von uns ins Exil gezwungen. Nur sehr wenige sind noch im Land geblieben und nehmen das Risiko auf sich, meist anonym für unabhängige Medien zu arbeiten.
Nach ihren mühsamen Anfängen vor 30 Jahren hat sich die freie kubanische Presse inzwischen im Exil zur wichtigsten authentischen Informationsquelle über die Verhältnisse auf der Insel weiterentwickelt.
Peter Schumann berichtete. Deutschlandfunk Medias Res hier. Kommen Sie nun bitte mit in den Backstage-Bereich des Journalismus, in die Redaktionen, deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Nachrufe über gestorbene Menschen schreiben, und zwar, wenn diese noch leben. Na klar, das muss sein. Nichts ist schlimmer als ein plötzlicher Toter, der nicht medial anständig beerdigt werden kann. Unser Kolumnist hat sich über dieses doch leicht morbide Medienthema Gedanken gemacht.
Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
Der Tod von berühmten Menschen ist der Stoff, aus dem heute die Push-Nachrichten sind. Eine Eilmeldung, die umgehend auf dem Smartphone aufleuchtet. Gerade wenn der Tod unerwartet kommt. Das war auch schon so, als es noch keine Smartphones und keine Push-Nachrichten gab. Am Freitag jährt sich der Tod des Nirvana-Sängers Kurt Cobain zum 30. Mal. Und ich würde behaupten, dass viele Leute, die damals jung waren, noch wissen, wo sie waren, als sie vom Tod Cobains im Alter von nur 27 Jahren erfuhren. Für den Journalismus ist der Tod von bekannten Personen eine Herausforderung. Einerseits sind diese Todesmeldungen Kerngeschäft, eine Neuigkeit verbunden mit Emotionen, die verbreitet werden muss. Andererseits ist der Tod unberechenbarer als ein CDU-Parteitag oder die Oscarverleihung. Man kann mit der Berichterstattung darüber nicht kalkulieren, wie mit dem Ergebnis aus dem Spitzenspiel der Frauenfußball-Bundesliga. Deshalb ist gerade im Live-Medium Radio der Tod von berühmten Menschen die letzte Ungewissheit vor jeder Sendung, die alle Planung über den Haufen werfen kann. Was macht man als Moderatorin einer Kultursendung um 23 Uhr, wenn 4 Minuten vorher die Nachricht vom Tod einer berühmten Schriftstellerin kommt? Deshalb versucht sich der Journalismus, so gut es geht, für solche Fälle zu wappnen. Nachrufe auf bekannte Personen, die ein gewisses Alter erreicht haben, werden vorproduziert, damit man sie umgehend veröffentlichen kann. Als 2016 Fidel Castro starb, veröffentlichte die New York Times ein paar Tage später einen Text darüber, wie sich die Zeitung auf Castros Tod vorbereitet hatte. Über Jahrzehnte. 16 verschiedene Leute erzählten von ihrer Arbeit am Nachruf für Castro. Einige der Autoren waren gestorben, ehe der finale Text über Castro dann 2016 wirklich erschien. Der erste vorbereitete Artikel stammte von 1959. Wenn ich davon Leuten erzähle, die nicht im Journalismus arbeiten, wirft deren Reaktion darauf nicht selten ethische Fragen auf. Wie zynisch ist es, einen Nachruf auf eine Person zu verfassen, wenn diese noch lebt? Die Frage ist berechtigt und schon das schnelle Reagieren auf eine Todesnachricht kann unpassend wirken. Müsste man nicht erstmal trauern, die Nachricht verdauen, ehe man sich an den Nachruf setzt? Am 26. Februar ist der Theatermacher René Polisch gestorben, im Alter von nur 61 Jahren. Polisch hat vielen, die sich für Theater interessieren, etwas bedeutet, weil seine Stücke so anders waren als das Theater, was man kennt. Lustig und unterhaltsam und zugleich existenziell verzweifelt und berührend. Die Nachricht von Polischs überraschendem Tod kam an einem Montagabend. Kaum 2 Stunden später standen die ersten Kritiker vor dem Radiomikrofon und würdigten Polischs Bedeutung. Der Schauspieler Fabian Hinrichs, der viel mit Polisch gearbeitet hatte, schrieb 2 Tage später einen Text über seinen Regisseur und Freund und warf darin die Frage auf, warum das mit den Nachrufen so schnell gehen muss. Warum nicht erst in einem Monat oder in einem Jahr? Die Antwort hat Hinrichs selbst gegeben, der etwas später noch einen weiteren Text über René Polisch veröffentlichte. Nachrufe sind Teil der Trauerarbeit. Sie helfen bei der Bewältigung, die eine Eilmeldung auslösen kann, gerade wenn der Tod unerwartet kommt. Und deshalb ist es wichtig, dass der Journalismus seine Arbeit macht. Die in diesen Fällen eh eine besondere ist, würde ich aus eigener Erfahrung sagen. Denn um einen guten Nachruf zu verfassen, muss einem die verstorbene Person etwas bedeutet haben.
Migrationsgeschichte ist deutsche Geschichte. Das klingt satt und fulminant, aber anhand der Medien in Deutschland lässt sich das noch nicht so ganz nachvollziehen. Die türkische Community zum Beispiel fühlt sich kaum angesprochen vom deutschen Medienangebot, weswegen von ihr nach wie vor das Radio- und Fernsehprogramm aus der Türkei intensiv genutzt wird. Der Radiosender Metropol FM allerdings, der ist eine Ausnahme. In Berlin oder Frankfurt zum Beispiel kommt der Sender bei Türkischstämmigen sehr gut an und das seit nun 25 Jahren. Über die Erfolgsgeschichte von Metropol FM hat Levent Aktoprak mit dem Geschäftsführer gesprochen.
Weil wir der erste Radiosender, türkischsprachige Radiosender waren, war es nicht sicher, ob wir es finanziert bekommen. Aber die deutsch-türkische ethnische Wirtschaft war stark genug, um auch so einen Radiosender professionell zu finanzieren. Also wir stehen heute nach 25 Jahren wirtschaftlich erfolgreicher denn je zuvor. Wir sind seitdem eigentlich fast jedes Jahr gewachsen.
wenn der Geschäftsführer Tamer Ergün Yıkıcı die Geschichte des Senders Radio Metropol FM erzählt, schwingt häufig Stolz im Unterton mit. Schließlich war der Erfolg nicht unbedingt absehbar. Radio Metropol FM hat über 30 Mitarbeiter und ist ein privates Unternehmen, das ausschließlich von der Werbung lebt. Für die rund 100.000 türkischstämmigen Klein- und mittelständigen Unternehmen, die bundesweit rund 50 Milliarden Umsatz im Jahr erwirtschaften, ist besonders der Berliner Sender, der ca. 760.000 Deutsch-Türken erreicht, ein wichtiger Werbeträger. Ein Garant für den Erfolg, so der Geschäftsführer Yıkıcı, ist vor allem die Musik. Sie ist 100% türkisch und kommt bei allen Generationen und Bildungsschichten an, wie etwa Pop- und Arabeskmusik.
Die Deutsch-Türken lieben türkische Musik. Musik ist sogar ein bisschen mehr als nur Kultur. Es ist auch ein Stück weit eine Lebensanschauung und auch ein Stück weit begleitendes Medium in allen Lebensbereichen. Also ob es Hochzeit ist, Beschneidung ist, Trennung ist, Liebe ist oder was auch immer. Deswegen ist die Musik ein wichtiger Bestandteil der türkischen Identität.
Ufak bir şarkı arasına gidiyoruz. Kerim Araz ve Sevgim Yılmaz, Dayanamıyorum diyor.
Türkischem Moderatorengeplauder und türkischer Musik werden gezielt Emotionen geschaffen. Ein Stück Heimatgefühl kommt auf und damit erreicht man die türkischstämmigen Hörer und Hörerinnen, sagt der Macher von Radio Metropol FM, Tamer Ergün Yıkıcı. Von Haus aus war er kein Medienfachmann. Der gebürtige Istanbuler ist Bauingenieur und war eigentlich auf dem Sprung nach New York. Aber er blieb, wie der Zufall es wollte, in Berlin hängen. Radio Metropol FM steht auch für seine eigene deutsch-türkische Identität, sagt er. Darum sei es für ihn mit der Zeit wichtig gewesen, neben Türkisch auch in Deutsch zu senden. Für die Unterhaltung braucht man Türkisch, für die Informationen aber auch Deutsch. Das zweisprachige Rezept kommt vor allem in den deutschen Städten, wie zum Beispiel Bremen, Mainz, Stuttgart, wo man auf UKW sendet, gut an.
Bei uns wird in Deutsch und in Türkisch berichtet, weil wir mit einer Sprache nicht alle Informationen transportieren können. Wie zum Beispiel, wenn wir über die türkische Fußballliga berichten oder wenn wir über emotionale, familiäre Themen berichten, dann sollte man das eher auf Türkisch machen. Aber wenn wir über Schule, über Arbeitsleben, Beruf, über Gesundheitssystem berichten, dann sind sie eher in Deutsch besser zu vermitteln.
Stuttgart'dan Ferhat Serdar Ataç'ın Kabahat parçasını istemiş. Ne de güzel oldu, hatırlattın bu parçayı. Ne zamandır dinlemiyordum. Çok iyi oldu.
Mit seinem integrativen Programm bietet Radio Metropol FM einen Kontrast zu den deutschen Medien. Vor allem unterscheidet sich der Sender vom türkischen Mainstream. Er steht für die Aufklärung und hinterfragt zum Beispiel traditionelle Meinungen und Ansichten aus der deutsch-türkischen Lebenswelt. Die Politik in der Türkei spielt eher eine untergeordnete Rolle, es sei denn, sie hat Auswirkungen auf das Leben der Deutsch-Türken hierzulande. Für den Metropol-FM-Macher Tamer Ergün Yıkıcı nimmt das Berliner deutsch-türkische Privatradio in der deutschen Medienlandschaft eine Ausnahmestellung ein.
Man redet ja viel über Vielfalt. In Deutschland leben 22 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Auch die müssen in die deutsche Medienlandschaft eingebunden werden. Dafür braucht man gesonderte Programme, Inhalte. Metropol-FM ist ein Teil davon und das ist wichtig, wenn wir uns als Einwanderungsland oder Einwanderungsgesellschaft verstehen wollen. Also deswegen steht auch Metropol FM wie die Gesellschaft für die Vielfalt.
25 Jahre Metropol FM, Levent Aktoprak berichtete. Der Schriftsteller Frank Witzel hat für sein Essay Die Möglichkeit einer Mickey Maus den mit 35.000 Euro dotierten Wortmeldungenpreis für kritische Kurztexte erhalten. Was ist das für eine Mickey-Maus-Möglichkeit, über die er da geschrieben hat? Antworten jetzt im Büchermarkt um kurz nach vier. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Bis dann.